Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist mir, wie gesagt, eine echte Ehre und eine echte Freude, heute wieder hier im wunderschönen Schwarzwald zu sein. Ich fühle mich irgendwie auch immer sehr verbunden mit euch, so von der Kultur her. Ihr seid eher so ein direktes Völkchen, finde ich, und das gefällt mir so gut. Ich bin auch Berliner, wie gesagt, und da ist es bei uns auch so. Wir sind immer sehr direkt und sehr ehrlich und freundlich, und das liebe ich einfach sehr an euch und an der Zeit, die ich immer hier verbringe. Genau, ich habe hier gerade die Info bekommen, dass ich hier mal meinen Account, mein Passwort mal eingebe, dass ihr das mal alle mitbekommt. Habe mich erstmal vertippt, das ist auch schon mal ein guter Anfang. Genau. Und von daher, ja, jetzt funktioniert's. Von daher ist es mir eine Riesenfreude, hier zu sein, auch in gewisser Weise mich zu revanchieren, weil euer lieber Pastor, der Matze, der war letzte Woche bei uns in Lörrach, hat da gepredigt. Ich kann euch sagen, der hat wahrlich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Der hat da wirklich alles in Schutt und Asche gepredigt. Kinder haben weinend den Saal verlassen. Es waren auch meine Kinder, wobei ich muss zu sagen, die gehen eigentlich auch bei meinen Predigten raus. Aber Matze, sonst war aber gut. Also kannst gerne wiederkommen. Und genau, es ist mir eine totale Ehre. Ich muss euch immer wieder auch sagen, ich habe es letzte Mal schon gesagt, aber ich sage es euch jedes Mal, wie dankbar ihr sein dürft, so einen tollen Pastor wie den Matze zu haben. Ich bin so dankbar auch für die Freundschaft mit dir. Und Matze ist echt einer der wenigen Leute, die mir wirklich direkt manchmal Sachen gesagt haben, die ich vielleicht erstmal nicht hören wollte, die aber sehr, sehr wichtig waren. Und so Freunde findet man nicht oft, nur im Schwarzwald, Leute, und in Berlin. Und von daher, du hast gesagt, ich soll das alles sagen, Matze. 50 Euro kriege ich nachher. Genau. Von daher ist es für mich eine besondere Freude, heute hier zu sein. Aber es geht ja nicht um den Matze, sondern es geht ja ums Wort Gottes, um etwas, was ich vom Herzen Gottes her teilen will mit euch. Und es ist so, dass ihr euch als Gemeinde, wenn ich richtig informiert bin, in einer Serie befindet, die heißt Bist du bereit? Wusstet ihr das, dass ihr in der Serie seid? Ja, okay. Also das habe ich keine falschen Informationen. Bist du bereit? Geht um die Frage, bist du bereit für echte Veränderungen in deinem Leben? Und ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt mich die Frage auch gestellt, wie bereit bin ich denn eigentlich für Veränderung? Also so richtig bereit. Und was für Dinge, würde ich denn sagen, sind jetzt auch aus dieser Corona-Zeit für zentrale Veränderungen auf mein Leben zugekommen und aber auch auf, für mich jetzt als Pastor natürlich auch eine relevante Frage, auch für unsere Gemeinde oder für die Gemeinden allgemein. Und ich habe mich mit der Frage echt auseinandergesetzt und bin im Vorfeld so, hab reflektiert, meditiert, flambiert und jongliert, hab alles wirklich gemacht, was nötig ist, um mal in dieser Frage weiterzukommen. Und mir sind direkt vor meinem geistigen Auge dieser Fakt durch mein Gehirn gelaufen, dass wir in unserer Gemeinde, ich weiß, bei euch war es anders, aber wir hatten in den letzten 12 Monaten, hatten wir insgesamt 7,5 Monaten, wo wir uns nicht vor Ort in einem Gottesdienst getroffen haben. 7,5 Monate keine Präsenzgottesdienste bei uns im Gebäude. Ich weiß, bei euch war es ein bisschen anders. Ihr habt, glaube ich, am Anfang der Corona-Zeit auch 1-2 Monate gehabt, wo ihr nicht hattet. Aber bei uns war es wirklich so, dass wir es ziemlich lange nicht hatten. Und hättest du mir letztes Jahr im Januar prophezeit, dass wir 7,5 Monate keine Präsenzgottesdienste haben würden, ich hätte dich wahrlich nicht für einen Propheten gehalten. Ich hätte gesagt, du spinnst da, du bist doch völlig verrückt. Das kann doch gar nicht sein. Aber genau so ist es gekommen. Und in meiner Reflexion nach der Frage, bist du bereit für Veränderung? Was hat sich verändert? Was für Erkenntnisse, würdest du sagen, in Bezug auf Veränderung haben sich in dir festgesetzt? Und ich bin bei meiner stundenlangen Reflexion zu folgendem erstaunlichen Erkenntnis gekommen. Die möchte ich einmal mit euch teilen. Glaube, der an einem Gebäude hängt, ist sehr zerbrechlich. Glaube, der an einem Gebäude hängt, ist sehr zerbrechlich. Glaube, der an einer Sonntagsgottesdienstversammlung hängt, ist sehr, sehr fragil. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist der praktische Grund, den ich gerade schon gezeigt habe, dass irgendwie eine Pandemie ausbrechen kann oder eine andere Krise und auf einmal kannst du dich gar nicht mehr vielleicht vor Ort versammeln. Ja? Es gibt überall weltweit Millionen von Christen, die dürfen sich überhaupt nicht versammeln, weil sie verfolgt werden für ihren Glauben. Sodass wir uns überhaupt versammeln dürfen, ist ein absolutes Vorrecht und gar nicht für alle Christen üblich. Aber es gibt noch eine zweite Komponente, die diese Aussage für mich stärkt, und das ist die inhaltliche Komponente, dass ich zutiefst glaube, dass ein Glaube, ein christlicher Glaube, der sich vor allen Dingen auf einen Sonntagsgottesdienst beschränkt, kein alltagsfitter oder alltagsgebräuchlicher Glaube ist und der an den allgemeinen oder alltäglichen Herausforderungen des Lebens scheitern muss. Ich habe Grundsätzlich nichts gegen Sonntagsgottesdienste, das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. Also ich liebe Sonntagsgottesdienste, ich bin quasi fast in einem geboren worden. Also das ist, seit ich klein bin, gehe ich in Sonntagsgottesdienste. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Sonntagsgottesdienste brauchen und auch so gut es geht immer brauchen werden. Denn für mich persönlich sind Sonntagsgottesdienste unterm Strich eine echte Ermutigung. Ja, da sind nicht alle, sind himmelhochjauchzend, sicherlich gibt es auch mal ein paar Tiefpunkte, aber unterm Strich kann ich sagen, dass Sonntagsgottesdienste mich ermutigen. Es ermutigt mich, mit anderen Gläubigen zusammenzukommen. Es ermutigt mich, Lobpreis gemeinsam zu machen, zusammen das Wort Gottes zu hören. So diese Dinge ermutigen mich. Geht es dir auch so? Darf ich mal kurz Handzeichen sehen? Okay, ich bin nicht der Einzige. Also Sonntagsgottesdienste sind nicht das Problem. Das Problem ist eher, was wir daraus machen. Und es gibt eine spannende Statistik, die das bestätigt. Und zwar wurde 2017 eine Umfrage gemacht. Da wurden Christen in Deutschland gefragt, wie sie ihren Glauben im Alltag leben. Und tatsächlich kam dabei rum, dass nur 10% aller Christen sagen würden, dass sie wirklich im Alltag ihren Glauben leben. Denn die weitere 50% etwa haben gesagt, dass sie ihren Glauben eigentlich so gut wie gar nicht leben, also gar nicht irgendwie was mit ihrem Leben zu tun hat, auch eine spannende Art und Weise. Aber der Großteil, andere Großteil hat dann noch gesagt, sie leben ihren Glauben vor allen Dingen im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes oder vor allen Dingen sonntags. So, wenn du das einmal kreisdiagrammtechnisch so genial darstellen würdest, dann würdest du auf ungefähr dieses Ergebnis kommen. 10% glauben im Alltag, 90%, wenn überhaupt, vor allen Dingen im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes. Die Frage, der wir heute Morgen nachgehen werden, ist die Frage, hat sich Gott das so gedacht? Wenn wir die Statistik angucken, dann müssen wir sagen, die meisten Christen scheinen das in Deutschland so zu interpretieren. Aber hat sich Gott das wirklich so gedacht? War das der Plan Gottes, ja, als er die Welt schuf, als er seinen Sohn sandte in diese Welt? War das sein Plan, dass wir alle hier 90 Minuten still in einer Reihe sitzen, ja, versuchen nicht einzuschlafen, beim Lobpreis vielleicht ein bisschen mit dem großen Zeh wippen, ja, versuchen den schwitzenden Achselhöhlen auszuweichen? War das der Plan Gottes für dein und mein Leben, dass das das Zentrum unseres christlichen Glaubens sein soll? Und wir gehen dieser Frage nach, hat sich Gott das so gedacht, in den nächsten Minuten? Und werden dieser Frage auf den Zahn fühlen. Seid ihr dabei? Okay, sehr gut. Ich werde jetzt dieser Frage auf den Zahn fühlen und ein bisschen einen Bogen schlagen. Also ihr müsst jetzt wirklich aufmerksam sein. Ihr müsst wach bleiben. Box mal deinen Sitznachbarn und sag ihm, wehe, du schläfst ein. Okay? Ihr müsst ein bisschen aufmerksam sein, weil ich werde ein bisschen einen großen Bogen schlagen. Aber am Ende glaube ich fest daran, dass es Sinn macht. Hoffe ich. Okay? Wir fangen an einem Ort, der den meisten von euch bekannt sein dürfte. Wer von euch weiß, wo das ist? Sehr gut. Und was ist das für eine Mauer? Sehr gut. Wow. Hammer. Mats, hast du gut trainiert, deine Gemeinde. Richtig gut. Genau, das ist die Klagemauer in Jerusalem, auch westliche Mauer genannt. Und es ist ein faszinierender Ort. Jeden Tag kommen da Tausende von Juden an diesen Ort und beten dort zu Gott direkt vor dieser Mauer. Und mich hat dieser Ort immer schon fasziniert und gleichzeitig auch komplett irritiert, weil ich mich immer gefragt habe, warum will man gegen eine Mauer beten? Hat für mich noch nie so richtig Sinn gemacht, so vom Bild her, wenn ich doch zu Gott bete, dann will ich doch erhört werden. Und die Mauer symbolisiert für mich so wie so ein Stopp, hier geht's nicht weiter. So, das war für mich immer schon so einerseits faszinierend und andererseits so, hä, warum beten die gegen eine Mauer? Und vor 10 Jahren habe ich noch in der Gastronomie gearbeitet und ich hatte dort eine Kollegin, die Jüdin war oder ist und die eine sehr gute Freundin für mich geworden ist. Und ich habe ihr oft Fragen über den jüdischen Glauben gestellt und habe sie gefragt, wie macht ihr das und wie ist das eigentlich und so weiter. Und eines Tages bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, Lina, sag mal, warum sind Juden so scharf darauf, gegen eine Mauer zu beten? Ich check's nicht, erklär's mir bitte. Und ich weiß noch ihre Reaktion, sie wurde nämlich auf einmal total leidenschaftlich, ja, ihre Augen wurden groß und sie sagte, Manuel, das ist nicht einfach irgendeine Mauer, okay? Manuel, das ist die Mauer, okay? Das ist der letzte Überrest, den wir noch haben von dem Jerusalemer Tempel, dem jüdischen Tempel. Genau genommen ist es ja der zweite Jerusalemer Tempel, der 70 nach Christus zerstört worden ist. Der erste Jerusalemer Tempel ist ja 900 vor Christus entstanden, unter der Zeit Salomos. Aber der zweite ist in dieser direkten Linie zu diesem ersten Tempel. Und wenn du herausfinden willst, warum Juden so erpicht darauf sind, auf diesen Ort und auf diese Mauer und was es mit diesem Tempel auf sich hat, dann musst du zurückgehen, die Zeit 3000 Jahre zurückstellen und in die Geschichte reingehen, wo dieser Tempel, der erste Tempel, 900 vor Christus, erstellt worden ist. Und dort wirst du eine interessante Geschichte sehen, die sehr, sehr spannend ist, von König Salomo, der zu der Zeit der König Israels war und der diesen ganzen Tempelbau ja federführend begleitet und vorangetrieben hat. Und ein Tag, bevor dieser Tempel eingeweiht wird, erscheint Gott Salomo in einer Vision oder in einem Traum und spricht mit Salomo über den Zweck dieses Tempels. Er spricht mit ihm darüber, was die Bedeutung dieses Tempels ist. Und das lesen wir einmal gemeinsam. Wir schauen uns einmal an, was der Zweck dieses Tempels war. Gott sagt zu Salomo, ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier zu mir betet und werde auf seine Bitte hören. Ja, krasse Zusage, oder? Ja, ich werde jeden, der kommt, anlächeln und ich werde, wenn er zu mir betet, ich werde das Gebet erhören. Hammer Zusage. Aber Gott geht noch weiter und macht es noch besser. Er sagt, ich selbst habe diesen Tempel erwählt und zu einer heiligen Stätte gemacht, an der mein Name wohnen soll für alle Zeit. Für immer werde ich mit meinem Namen hier wohnen, meiner Gegenwart hier sein. Meine Augen sind stets auf dieses Haus gerichtet. Dort ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Hier ist die Sache, wenn wir heute, 3000 Jahre später, diesen Text lesen und ich vermute, die meisten von euch werden Christen sein, neutestamentliche Christen, so 3000 Jahre später. Und wenn wir diesen Text heute lesen als neutestamentliche Christen, dann ist es, glaube ich, so, dass wir oftmals die Tragweite dieser Aussage nicht wirklich verstehen. Weil wir leben heute in einer Zeit, wo es vollkommen selbstverständlich ist, dass du durch Christus, weil er für unsere Sünden gestorben ist, weil er alles aus dem Weg geräumt hat, was zwischen uns und Gott stehen könnte, vor Gott kommen können, zu ihm beten können, er uns seinen Heiligen Geist sogar in uns schickt, sodass wir sogar Gott höchstpersönlich in uns lebend, dass wir ihm nah sein dürfen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Für uns ist es völlig selbstverständlich. Sünde ist kein Problem mehr, weil Christus es auf sich genommen hat. Amen. So, darüber können wir uns freuen. Nur das Ding ist, für uns ist es völlig selbstverständlich, dass wir zu jeder Zeit und an jedem Ort irgendwie Gottes begegnen können, irgendwie mit ihm interagieren können, Beziehungen haben können. Du kannst zur Arbeit fahren, du kannst zu Gott beten, du kannst umringt sein von 7 Kindern, ja, die alle schreien. Du kannst einfach entspannt, vielleicht auch nicht entspannt, aber du kannst einfach beten und Gemeinschaft haben mit Gott. Du kannst sogar auf dem Klo sitzen im Namen Jesus beten und er hört's. Wie genial ist das denn? Das ist Teil dieses Vorrechts des neuen Bundes, dieses neutestamentlichen Bundes, in dem wir leben, wenn du Christus angehörst. Aber wir vergessen manchmal, dass es im Alten Testament nicht so war, dass Sünde sehr wohl ein Problem darstellte und dass Menschen sehr wohl getrennt waren von Gott und dass sie sehr wohl Schwierigkeiten hatten, wirklich in diese Begegnung und diese Beziehung mit ihnen hineinzukommen und dass es für Juden oftmals gar nicht unüblich war, dass sie ihr ganzes Leben lang nie irgendwie eine Erfahrung mit Gott oder ein persönliches Erlebnis oder ein Wunder oder seine Gegenwart erleben konnten. Im Alten Testament offenbarte sich Gott meistens zeitlich und örtlich sehr unberechenbar. Er offenbarte sich meistens nur einer kleinen Gruppe von Leuten, Königen, Priestern und Propheten, die dann mal das Vorrecht hatten, mal was von Gott zu hören oder mitzubekommen. Aber die meisten erlebten oftmals mit Gott nur sehr, sehr wenig oder erlebten von seiner Gegenwart nur sehr, sehr wenig. Wenn du Glück hattest, hast du mal neben einem brennenden Busch gestanden. Da hast du was erlebt. Aber die meisten, für die war das völlig zeitlich und örtlich, diese Gegenwart Gottes völlig unberechenbar. Und hinter diesem Hintergrund kannst du dir vorstellen, dass diese Nachricht, dass Gott sagt, Leute, wenn ihr in diesen Tempel beten kommt, dann bin ich da. Ich höre eure Gebete. Das war eine Riesenrevolution für das jüdische Volk. Eine Riesenneuerung, ein Riesengeschenk für das jüdische Volk, dass sie sagen, wow, wenn ich da hingehe, Gott schaut freundlich, er hört meine Gebete und er ist da. Hast du den Punkt? Das ist gewaltig für das jüdische Volk, diese Zusage, die mit dem Tempel verbunden ist. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum das jüdische Volk so scharf darauf ist, gegen dieses Stückchen Mauer zu beten. Weil diese Mauer beinhaltet dieses Versprechen Gottes, ich bin da, ich höre eure Gebete und ich bin euch nah. Das ist der Grund, warum sie so scharf auf diese Mauer sind. Und das verstehst du auch, warum es Sinn macht, gegen eine Mauer zu beten. Okay? Die Stelle, habe ich die vorhin gezeigt, das war 2. Chronik 7, Vers 15 bis 16 war das, wenn ich mich aus dem Gedächtnis richtig entsinne. So, das macht jetzt auf jeden Fall Sinn, was der Hintergrund ist. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, Manuel, ist ja alles schön und gut so. Jetzt hast du mir mal ein bisschen was über Mauern erzählt und ein bisschen was über vor 3000 Jahre alte Geschichten und so. Aber jetzt mal ehrlich, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit mir, der ich jetzt vielleicht Christ bin, Neutestament, was habe ich jetzt mit diesem Stück Mauer zu tun? Was habe ich mit diesem Tempel zu tun? Danke, dass du fragst. Ich habe nämlich eine Antwort darauf, denn das ist sehr, sehr relevant für dein und mein Leben. Denn es gibt eine Aussage von Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16, wo er zu Christen spricht, also zu neutestamentlichen Christen, so wie du und ich. Und das, was er dort schreibt, ist sowohl gültig für die damals, also die Gemeinde in Korinth, wie auch für dich heute hier in TTC Neustadt. Hier ist, was Paulus schreibt, und es ist ein sehr bekannter Vers. Er sagt, vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Dreh ich doch mal zusammen, sitz nach und sag ihm, du bist ein Tempel. Du bist ein Tempel. Du siehst aus wie ein Tempel, du bist ein Tempel. Ja? Bei dem einen oder anderen ist der Tempel ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen kleiner. Aber du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Wow, was für eine Ansage. Und das Ding ist, Paulus versucht hier nicht irgendwie mal poetisch zu werden. Er hat jetzt hier nicht irgendwie, wurde nicht gerade von Johann Wolfgang von Goethe geküsst und hat einfach angefangen, mal ein bisschen in Bildern und Poesie zu sprechen. Hey, er spricht hier ziemlich wortwörtlich davon, dass das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, auch für dich heute gelten soll. Das siehst du daran, dass er einen Vers weiter sagt. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, was ein Zitat aus dem Alten Testament ist, im direkten Zusammenhang mit dem Tempelbau. So, du siehst, Paulus macht hier deutlich, liebe Christen, heute, das, was für den alttestamentlichen Tempel damals gegolten hat, soll auch für euch heute gelten, denn ihr seid der lebendige Tempel des lebendigen Gottes. Hast du den Gedanken? So, das zeigt uns, und wir werden gleich schauen, was genau das bedeutet, was genau für den alten testamentlichen Tempel galt und was für den neutestamentlichen Tempel galt. Aber hier können wir schon vorab mal checken oder verstehen, was eigentlich der Plan Gottes ist, was er eigentlich für einen großartigen Plan schon von Anfang an verfolgt hat. Wir erleben hier diese unglaubliche Dimension dessen, dass Gott deutlich macht, hey, mein Ziel war nie nur ein Tempel. Mein Ziel war nie nur ein Tempel in Jerusalem, wo alle hinpilgern und irgendwie versuchen, Gottes Gegenwart zu erreichen. Mein Ziel waren immer schon Millionen von Tempeln. Mein Ziel war nie, dass es nur zu einer bestimmten Zeit passieren darf, nur an einem Sonntagmorgen hier in Titisee Neustadt, dass wir uns alle hier hinpilgern müssen, sondern zu jeder Zeit, nicht an einem bestimmten Ort, sondern überall. Das war Gottes Plan von Anfang an, so viel größer als nur dieser Gedanke, ich komme jetzt mal sonntags oder ich gehe jetzt mal in diesen Tempel und da kann ich Gott begegnen. Sein Plan war schon immer so viel größer. Sein Plan waren schon immer Tempel auf zwei Beinen, die in ihre Stadt gehen, die an ihrem Arbeitsplatz sind. Und ganz ehrlich, ja, unsere Nichtchristen sind oftmals schwer zu überzeugen, in den Gottesdienst zu kommen. Aber ganz ehrlich, sie müssen ja gar nicht kommen. Sondern du als Tempel Gottes gehst raus in diese Welt und Menschen dürfen Gott begegnen durch dich, denn du bist der lebendige Tempel des lebendigen Gottes. Und das war schon von Anfang an Gottes Plan. Niemals nur einfach ein Gebäude, sondern immer ganz viele Tempel, die rausgehen. Okay, lass uns jetzt kurz noch anschauen, was denn für den alttestamentlichen Tempel galt, was auch für uns heute im neutestamentlichen Tempel gelten sollte. Der erste Punkt, es sind zwei Punkte ganz kurz. Der erste Punkt ist, der Tempel war sichtbar. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So in etwa sah der Jerusalemer Tempel damals aus. Und du merkst sofort, okay, das ist jetzt keine Hinterhofkneipe oder kein Ponyhofding, sondern das ist wirklich ein gewaltiges architektonisches Monument. Das war auf dem Tempelberg für jeden sichtbar. In der Mitte das Allerheiligste vergoldet, das glänzte in der Sonne. Wenn du auch nur im Entferntesten in der Nähe von Jerusalem warst, dann hast du diesen Tempel gesehen, okay? Du konntest ihn quasi nicht übersehen. Und der Punkt ist der, das, was für den alttestamentlichen Tempel gilt, soll auch für uns heute gelten. Wir dürfen als lebendige Tempel Gottes und sollen als lebendige Tempel Gottes sichtbar sein für unsere Welt. Tempelchristen sein, nicht U-Boot-Christen sein. Kennt ihr diesen Vergleich von Reinhard Bonnke, dem berühmten Evangelisten? Er hat immer gesagt, es gibt Christen, die sind wie so U-Boot-Christen, die tauchen am Anfang der Woche ab und am Sonntag kommen sie hoch, wird das Ventil hochgefahren, einmal sind geguckt, wieder runter und ab die Post unter der Woche abgetaucht. U-Boot-Christen, ja. Es geht darum, diese Spannung zwischen Tempelchristen sichtbar zu sein, der Glauben tatsächlich öffentlich zu leben und dem U-Boot-Christ sein, was sich versteckt und unter Wasser fährt. In meinem Leben war diese Spannung am stärksten zum Ausdruck gekommen im Unterschied zwischen meiner Grundschule und meinem Gymnasium. Genau, also quasi direkt am Anfang meiner akademischen Laufbahn, könnte man so sagen. Ja? Übrigens, bei uns in Berlin haben wir immer noch 6 Jahre Grundschule gehabt. Wie ist das hier bei euch? 4, ne? 4, ne? Ja, wir brauchten aber ein bisschen länger. Wir Berliner haben immer eine extra Runde gedreht. Aber genau, wir hatten 6 Jahre Grundschule und in meiner Grundschulzeit war es wirklich so, dass ich richtig klassisches U-Boot-Christsein gelebt habe. Ja? Also ich war schon überzeugter Christ, aber es war mir alles ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also dieses so zugeben, so ja, ich glaube an Jesus und lese die Bibel und so, das war mir alles nichts. So. Das kam auch nicht besonders gut an so bei den Klassenkameraden und ich habe wirklich klassisch das U-Boot-Christsein gelebt. Wirklich so montags in der Schule erstmal abgetaucht und dann sonntags schön wieder hoch und erstmal schön happy life, christliches Life-Leben irgendwie gelebt, aber dann wieder abgetaucht. Und das war so ganz klassisch. Und der Höhepunkt meines U-Boot-Christseins war, als das schönste und beliebteste Mädchen der ganzen Schule zu mir kam eines Tages, es war ungefähr in der 5., 6. Klasse, ich weiß nicht mehr genau, zu mir kam und mich fragte, Manuel, du bist doch nicht etwa auch so ein Christ, oder? Und ich weiß bis heute nicht, warum sie mich das gefragt hat oder woher sie diese Information hatte. Aber ich wusste ganz genau, an der Art und Weise, wie sie die Frage gestellt hat, dass wenn ich jetzt Ja sage, dann bin ich der größte Loser auf diesem Planeten, okay? Habe ich nie wieder eine Chance bei ihr und alle meine Klassenkameraden werden nicht auslachen. So, was sage ich also als völlig verschüchterter 5. oder 6. Klässler, völlig verunsichert, was sage ich also? Ich sage Nein und höre im Hintergrund 3-mal einen Hahn krähen, ja? Okay, ich gebe zu, der Hahn war nicht da, aber alles andere stimmt von der Story. Und es war für mich ein ganz, ganz, ganz bitterer Moment meines frühen Christseins. Vielleicht die bitterste Moment, so dieses, ich habe mich total gefühlt wie Petrus damals, der Jesus 3-mal verraten hat. Ich habe mich wirklich so solidarisiert gefühlt mit Petrus und habe gedacht, oh Mensch, Petrus, du Armer, ich kann dich voll verstehen, so schlimm ist doch gar nicht. Und so, und ich war ein ganzer Tiefpunkt in meinem christlichen Leben früh. Aber nach diesem Punkt habe ich mich entschieden, Gott, ich will es anders machen. Und dann kamen wir auf die weiterführende Schule aufs Gymnasium, 7. Klasse. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich will es anders machen, weil ich bin auf eine neue Schule, neue Klassenkameraden. Ich habe gesagt, jetzt läuft es anders. Und Gott gab mir ziemlich schnell eine Gelegenheit, es anders zu machen. Und zwar hatten wir in der 7. Klasse ein Referat, was wir halten mussten, oder so eine Art Aufsatz. Und wir durften... Also wir sollten es über irgendein Buch machen und wir durften uns aussuchen, über welches Buch und über welches Thema wir das machen wollten. 3-mal darfst du raten, welches Buch ich genommen habe. Was habe ich genommen? Nee, Herr der Ringe. Weil hier ist die Sache, du kannst anhand von Herr der Ringe wunderbar das Evangelium erklären. Der Autor von Herr der Ringe, Tolkien, der war auch ein überzeugter Christ und du kannst wirklich diese Geschichte super christlich nachvollziehen. Das werde ich jetzt heute nicht tun, weil allein schon die Filme dauern 10 Stunden, das würde heute ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich habe damals die Gelegenheit genutzt und dieses Referat gehalten oder geschrieben und wirklich dort am Anfang meines Referats erstmal ein persönliches Zeugnis reingeschrieben, warum ich Christus glaube und so weiter. Und dann thematisch anhand von Herr der Ringe deutlich gemacht, wie der Mensch zu Christus geführt oder wie er Christus finden kann und wie er letztlich eine Beziehung mit Gott haben kann. Also ein komplett evangelistisches Traktat, wenn du eigentlich willst, aber ummantelt oder beschrieben als schulisches Referat. Okay? Und das Ding war, wir mussten vorher die Referate an die Mitschüler schicken, damit die sich vorbereiten konnten, es lesen konnten und dann gezielte Fragen stellen konnten. Du kannst dir vorstellen, das hat natürlich keiner von uns normalerweise gemacht. Wir haben nie die Referate von den Schülern gelesen, weil, ja warum auch, da hat man einfach spontan so getan, als hätte man es gelesen. Aber 3-mal darfst du raten, welches Referat tatsächlich von allen gelesen worden ist und sogar noch an die anderen Klassen verteilt worden ist. Meins, genau. Weil es so außergewöhnlich war, dass sie gesagt haben, Mensch, das behalten wir nicht nur für uns, das verteilen wir erstmal an alle. Und dann war es so, dass ich tatsächlich dann den Tag des Referats vor der Klasse stehen musste. Ich habe das gehalten, dieses Referat. Ich habe übrigens eine 5 bekommen. Die Lehrerin meinte, es wäre zu religiös gewesen. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist. Ich denke, die war schon berechtfertigt, die 5, weil es schon, ja, ein bisschen angehaucht religiöser, würde ich sagen. Und ich habe dieses Referat gehalten, eine 5 bekommen, aber ich kann dir sagen, ich habe danach so viele Gespräche mit Nichtchristen gehabt. Ich habe so viele Leute gehabt, für die ich beten konnte, über meine Klasse hinaus, Leute, die ich mit in die Gemeinde schleppen konnte, Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Einfach nur, weil ich mich simpel entschieden habe, U-Boot-Christ sein, no. Tempelchrist sein, yes, ich bin dabei. Und bevor ihr jetzt denkt, ich bin der mutigste Typ auf diesem Planeten und mache nur so verrückte Aktionen, ganz ehrlich, ich bin oft der größte Angsthase und ich habe danach noch viele Petrus-Momente gehabt. Aber das hat mir gezeigt, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen, Tempelchristen zu sein. Du wirst immer in der Spannung zwischen Tempel und U-Boot-Christ sein leben. Aber berufen bist du, ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein. Und das ist ein Tempel, der für seine Umfeld sichtbar ist. Amen. Der zweite Punkt, was für den alttestamentlichen Tempel galt und was für uns heute gilt, und das ist eigentlich auch mein Hauptpunkt, auf den ich raus will, ist, der Tempel war ein Haus des Gebets. Wenn du Lukas Kapitel 19 kennst, eine bekannte Stelle, wo Jesus die sogenannte Tempelreinigung vollzieht, ja, also Situation ist die, der Tempel damals, ja, war voll belagert von lauter Händlern, die dort ihre Geschäfte gemacht haben. Und Jesus kommt da rein, sieht es und rastet komplett aus. Also wir haben nicht viele Stellen im Neuen Testament, wo Jesus so komplett in Rage ist. Aber das ist eine davon, wo er wirklich komplett die Beherrschung verliert und da einmal mit der Peitsche oder Seil da durchgeht und die alle einmal raustreibt aus dem Hof. Und er wirft ihn vor und sagt, hey, ihr habt diesen Tempel beschmutzt mit euren Motiven. Ihr habt hier eure Geschäfte gemacht. Ihr habt ihr Business gemacht, aber das ist nicht das, wozu der Tempel da ist. Und dann bringt Jesus diesen bekannten Vers oder diese bekannte Aussage, die die meisten von euch kennen, und er sagt, das ist die wahre Bestimmung dieses Hauses. Dieses Haus ist ein Haus des Gebets. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Kennt ihr die Stelle? Und er definiert, wozu der Tempel, der alttestamentliche Tempel eigentlich da ist. Er ist da, ein Haus des Gebets zu sein, das gefüllt ist von der Gegenwart Gottes. Und das ist seine eigentliche Bestimmung. Das Gute ist, dass jeder von uns beten kann. Und ein Gebet oder ein Tempel, der betet, der erfüllt ist von Gebet, kann einen unglaublichen Unterschied machen. Ich habe eine Geschichte euch mitgebracht von einem Mädchen, die Geschichte jetzt nicht von mir, einem Mädchen namens Madeline. Und es hat mir ein befreundeter Pastor erzählt, der eine Studentenarbeit macht, unter Studenten. Und da war dieses Mädchen Madeline und Madeline war ein besonderes Mädchen, war voll on fire für Jesus und hat ihren Glauben gelebt und so weiter. Und diese Madeline, die hatte eine interessante Gebetsstrategie. Sie entschied sich eines Tages, hey, ich packe jetzt die 10 schlimmsten Mitstudenten, die ich mir vorstellen kann, packe ich mir auf eine Liste. Und dann fange ich bei der Nummer 1 an und bete so lange für die Nummer 1, bis sie sich für Jesus entschieden hat und dann gehe ich erst weiter zu Nummer 2. So macht sie also diese Liste und ganz oben auf ihrer Liste kommt der liebe Nils. Und Nils war ein komplizierter Typ, okay? Er war anstrengend so und er war halt auch ein klarer Atheist, hat also der Madeline das Leben wirklich schwer gemacht. Und die Madeline entscheidet sich, der kommt bei mir auf Nummer 1 auf die Liste. Und sie fängt an, jeden Tag Stunde um Stunde für diesen Nils zu beten, ohne dass der Nils es mitbekommt. Und der Nils, er berichtet später, denn er entschied sich dann für Jesus, er berichtet später, dass in dieser Zeit, wo Madeline für ihn betete, ohne dass er es wusste, er plötzlich rund um die Uhr diesen Namen Jesus in seinem Kopf hatte. Er ist morgens aufgestanden, das erste Mal so, Jesus. Mittagessen, keine Ahnung, steht da rum, auf einmal, Jesus. Er will abends ins Bett gehen, will schlafen, der letzte Gedanke, den er hat, ist, Jesus. Er ist mit Leuten im Gespräch, er hört überall, Jesus, Jesus, Jesus. Und der Nils, der wird richtig verzweifelt, sodass er eines Abends so verzweifelt ist, und sich entscheidet, als Atheist das erste Gebet seines Lebens zu beten. Und er betet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, und das ist das komischste Gebet, was ich hier gehört habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sorg dafür, dass ich mich jetzt übergeben muss. Vielleicht mal als Empfehlung für Mittagstischgebet. Und der Nils betet das und keine 5 Sekunden später hängt er über der Schüssel. 12 Stunden am Stück. Ja, Leute, beten ist gefährlich. Beten ist gefährlich. Nach 12 Stunden kommt dem Nils der Gedanke, ja Mensch, wenn ich das erbeten kann, dann kann ich es ja auch vielleicht auch wieder wegbeten. Und er bittet Gott, bitte, lass es aufhören. Und tatsächlich kommt es so. Und er entscheidet sich an diesem Abend für Jesus. Vollkommen übernatürlich. Er geht danach zu der Madeline, erzählt ihr das. Sie sind natürlich sofort begeistert. Sie erzählt ihm, dass sie für ihn gebetet hat auf der Liste. Und sie beide fangen an, gemeinsam für den Namen Nummer 2 auf ihrer Liste zu beten. Und innerhalb von 6 Monaten sind sie bis zum Person Nummer 8 auf der Liste gekommen. Alle vorher entschieden sich für Jesus. Einfach nur, weil ein Tempel entschieden hat, ich werde mein Haus füllen mit der Kraft des Gebets. Ich werde meinen Tempel füllen mit dem, wozu er ursprünglich schon immer gedacht und bestimmt war, nämlich ein Tempel des Gebets zu sein. Ein Tempel kann einen riesigen Unterschied machen. Einer sieht es genauso, finde ich gut. So kommen wir zurück zu der Frage, die wir eingangs hatten. Hat sich Gott das so gedacht? Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, zu welchem Fazit ich komme. Nein, hat er nicht. Ich glaube, das ist alttestamentliches Tempeldenken. Das ist alttestamentliches Tempeldenken, dieses Denken von, ich gehe an einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit und dann ist Gott da. Aber das ist nicht das, was das Neue Testament uns verheißt. Das ist nicht die Perspektive, die wir von dem Neuen Testament bekommen, sondern die Perspektive, die wir bekommen, ist, du und ich sind ein Tempel des lebendigen Gottes, Tempel auf 2 Beinen, die erfüllt sein sollen von Gebet, erfüllt sein sollen von der Gegenwart Gottes. Menschen müssen nicht mehr in Kirche kommen. Ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn sie kommen, aber sie müssen nicht in Kirche kommen, um in eine Begegnung mit Gott zu kommen, denn du und ich, wir sind an ihren Plätzen, an ihren Arbeitsplätzen, sind erfüllte Tempel voll Gebet und sie können dort eine reale Erfahrung mit der Gegenwart Gottes machen, ohne dass sie extra dafür irgendwo hinpilgern müssen. Das ist die gewaltige Dimension, die dahinter steckt. Schau, ich würde es so formulieren, der Sonntagsgottesdienst ist kein Tempel. Es ist keine Versammlung in einem Tempel. Wir kommen hier nicht zusammen in einem Tempel, sondern der Sonntagsgottesdienst ist eine Versammlung von Tempeln. Habt ihr den Gedanken? Und merkst du auf einmal, dass dich das in eine Verantwortung bringt? Weil dann ist es nicht mehr nur entscheidend, was hier vorne auf der Bühne läuft oder was hier 1, 2, 3 Leute machen. Entscheidend ist, mit welcher Füllung kommst du hier an? Mit was ist dein Tempel gefüllt? Netflix? Schwarzwälder Kirschtort? Zalando Schuhe? Bundesliga? Mit was ist dein Tempel gefüllt? Und es macht einen Unterschied, mit welcher Füllung du kommst. Entscheidend ist nicht, was vorne passiert, es ist entscheidend, mit welcher Füllung du kommst. Denn es ist nicht entscheidend, dass wir an diesen Ort kommen, entscheidend ist, dass Tempel zusammenkommen, die erfüllt sind von Gebet, erfüllt sind von der Gegenwart Gottes. Und ich sag dir eins, bei so einem Gottesdiensten bin ich gern dabei. Wenn Tempel zusammenkommen, die erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes. Mach dein Tempel zu einem Haus des Gebets. Denn das macht den ganzen Unterschied. Bist du bereit dafür? Bist du bereit für diese Perspektivwechsel, diese Perspektivänderung? Bist du bereit, vielleicht anders in den Tag zu gehen, anders in die Gottesdienste zu gehen, mit einer anderen Perspektive reinzugehen? Und ich finde es so stark, auch in der Moderation, wie es vorhin schon durchkam, dass es ja etwas ist, was in eurem Herzschlag ist als Gemeinde. Hey, wir verstehen uns nicht als Gemeinde, die einfach nur hier zusammenkommt, sondern als Gemeinde, die geht, die rausgeht, die in diese Stadt gesetzt ist. Bist du bereit, dieses Mandat, lebendiger Tempel zu sein, anzunehmen und zu sagen, ich fülle meinen Tempel neu mit Gebet. Nicht mit Netflix, nicht mit Schwarzwälder, sondern mit Gebet. Und bei uns in Lörrach ist es so, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann stehen wir immer auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Schwarzwald ist, aber ich lade dich ein, aufzustehen, wenn du sagst, so, hey, ich will nochmal wirklich neu das für mich festmachen. Ich möchte ein Tempel des Gebets sein. Ich möchte ein Haus des Gebets sein, was nicht gefüllt ist mit irgendwelchen Schrott oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern was wirklich gefüllt ist von der Gegenwart Gottes. Hammer, wie viele aufstehen. Und ich bete für euch, dass genau das die Realität und die Dimension ist, die ihr in eurem Alltag erleben dürft, auch ab heute, nicht nur sonntags, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch und die ganze Woche. Vater, ich danke dir für so viele, Herr, die entschieden haben oder die sagen, ja, ich will mein Haus füllen mit den richtigen Dingen. Ich will ein Tempel des Gebets sein. Ich bin bereit für diese Veränderung der Dimension, bereit für diesen Perspektivwechsel, mich wirklich für das gebrauchen zu lassen, was du durch mich tun möchtest. Ich bin bereit, wirklich Verantwortung zu übernehmen. für das, was an Füllung in mir ist. Und ich lade dich ein, Vater, dass du aus dieser Gemeinde wirklich lauter Tempel herauskommen lässt, die voll sind deiner Gegenwart, die voll sind von Gebet, die überfließen von dem, was von deinem Leben überfließen, Herr. Ich bete, dass aus dieser Gemeinde lauter Tempel auf zwei Beinen in die Stadt hinausgehen, nach Titisee Neustadt und Umgebung und dort wirklich einen echten Unterschied in dieser Welt machen. Ich danke dir, dass wir dazu eingeladen sind, wirklich solche Häuser deiner Gegenwart zu sein und unsere Umgebung zu verändern in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt super durchgehalten und lasst uns Tempel im Gebet sein. Amen.